Herzlich willkommen bei Message Macht Medien, dem Videopodcast von Krone TV. Als Experte für Medien und Politik möchte ich mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dazu spreche ich mit ausgewählten Gästen über geheime Strategien, über verborgene Codes und Mechanismen der Öffentlichkeit. Zur Klarstellung, ich bin kein Journalist, ich war mal einer, ich bin kein Politiker, ich werde nie einer, sondern es geht um Message, Macht und Medien. Ja, und die heutige Frage ist Alternativmedium oder Alternative zum Mainstream? Und darüber sprechen wir mit Chefredakteur Julian Reichelt, ehemaliger Chefredakteur der Tageszeitung Bild in Deutschland, Anchor der YouTube-Sendung Achtung Reichelt und Gründer und Chefredakteur von News, laut Wikipedia ein rechtspopulistisches und rechtskonservatives Medium im Stil von Fox News. Wir sind per Du, wir haben vor der Sendung vereinbart, dass wir das auch hier in der Sendung bleiben.
Genauso wie es in Wirklichkeit ist.
Vielen Dank, für die, dass du die Zeit nimmst und der Einladung gefolgt bist.
Danke, dass ich hier in Wien sein darf.
Ich habe es erwähnt, YouTube. Du und ihr habt auf euren Sender mehrere Sendungen. Du hast mindestens zigtausende, manches Mal auch hunderttausende Views. Manches Mal geht es auch über die Millionengrenze. YouTube ist das Medium, das ihr da verwendet. Und es gibt einen Begriff für erfolgreiche Menschen, die auf YouTube unterwegs sind. Das sind YouTuber oder Newsfluencer, wie man heute sagt. Siehst du dich als YouTuber oder als Newsfluencer?
Nein, gar nicht. Nein. Ich halte es für einen enormen strategischen Vorteil von News, dass man in Deutschland noch nicht zu der Erkenntnis gelangt ist, dass Fernsehen all das ist, was Menschen gucken, sondern dass man immer noch einen Unterschied macht zwischen, ist das jetzt das echte terrestrische Fernsehen und ich habe auch einen Knopf auf der Fernbedienung oder ist es nur dieses YouTube? Wenn ich in den USA bin, was ich regelmäßig bin und mich da mit Freunden, Bekannten, Weggefährten, Gesinnungsgefährten zum Beispiel im ganzen Umfeld von Donald Trump treffe, dann werde ich da regelmäßig gefragt zu unseren medialen Aktivitäten. Der Vergleich mit Fox News schmeichelt uns natürlich sehr, den nehme ich sehr, sehr, sehr gerne an. Und da fragt man mich natürlich nach den Reichweiten und ich sage, naja, wir haben auf dem einen Kanal mehr als eine halbe Million Abonnenten, auf dem anderen fast eine halbe Million Abonnenten. Wir sind so bei 30 Millionen Views im Monat auf dem Kanal News alleine. Bei Achtung Reichelt kommen dann nochmal ein paar Millionen Views dazu. Bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 15, 20, in manchen Sendungen, Segmenten 30 Minuten. Und dann sagen die, sind die begeistert. Ja, wow, that's television. Während die deutsche Reaktion immer noch ist, seid ihr im Fernsehen oder seid ihr nur auf YouTube? Und man noch überhaupt nicht verstanden hat, dass es vollkommen irrelevant für die Wirkmacht ist. Das betrachte ich als einen unserer größten strategischen Vorteile, die ich hier nun ausplaudere, weil ich mir absolut sicher bin, dass das politisch-mediale Establishment in Deutschland trotzdem nicht in der Lage sein wird, auf diese strategische Veränderung, für sie Bedrohung, zu reagieren. Während sie das Niedergangsmedium Fernsehen weiter betreiben, mit all den erfundenen Fernsehquoten, die es da gibt, die niemand wirklich belastbar messen kann, machen wir das neue Fernsehen über digitale Verbreitungsplattformen, über digitale Endgeräte und sind damit zum größten, relevantesten, reichweitenstärksten, emotionalen, politischen Fernsehsender in Deutschland geworden.
Ich würde jetzt gerne fragen nach einer Abgrenzung. Ja? Und zwar, ich habe es zuvor erwähnt, Newsfluencer, YouTuber. Also bei dir, was dich betrifft, deine Kollegen bei News, ihr seid gestandene Journalisten, das ist, glaube ich, ohne Zweifel der Fall. Du warst Chefredakteur der Bild, Ralf Schuler, den habe ich damals kennengelernt, der war Parlamentskorrespondent der Bild, Alexander Kissler, Süddeutsche Zeitung, NZZ und so weiter. Aber es gibt eben auf YouTube, auch auf TikTok, auf Instagram, gibt es eben diese Newsfluencer, die haben zigtausende, hunderttausende Follower, erreichen auch Millionen von Views. Die haben keine Ausbildung, die haben kein Redaktionsstatut, keine Blattlinie. Man weiß nicht, legen die jetzt journalistische Sorgfalt an den Tag oder nicht. Was unterscheidet eigentlich euch von diesen Newsfluencern? Weil sozusagen vom Auftreten her, von der Methodik her, gibt es ja kaum einen Unterschied.
Doch vom Auftreten und von der Methodik her gibt es natürlich gewaltige Unterschiede, wenn man sich jetzt mal sozusagen das ganze Thema Production Value anguckt, ja, also welchen Aufwand wir alleine betreiben für die Produktion, sowohl was die Technik angeht, aber auch was sozusagen die journalistischen Kosten, die Ressourcenkosten, Reporter irgendwo hinschicken angeht, unterscheiden wir uns da schon gewaltig. Ich würde erstmal gerne sagen, von wem wir uns viel, viel mehr unterscheiden als von den neuen Medien, von den alten Medien. Denn all das, was du zu Recht gesagt hast, kann ich denen eigentlich trauen? Wie glaubwürdig ist das, was die da sagen? Das ist ja nicht bei den neuen Medien gescheitert, sondern bei den alten Medien. Die Medienkrise besteht darin, dass die Leute, die all das, was du geschildert hast, Redaktionsstatute, eigene Richtlinien, Ausbildungsstränge, Journalistenschulen, dass diese Menschen zu einem überwältigenden Anteil, besonders was die Hauptstädte der westlichen Welt angeht, einer verrückten, linken, kollektivistischen, meistens von gewissen Punkten, Migration, Klima getriebenen Ideologie verfallen sind und die Leute über 15 Jahre bei allen entscheidenden Themen, die ihr Leben direkt betreffen und in vielen Fällen schlechter gemacht haben, belogen und getäuscht haben. Weggelassen, gelogen, belogen, getäuscht, viele verschiedene mediale Tricks, die man da anwenden kann. Deswegen ist unsere Unterscheidung, die Unterscheidung, die uns wichtig ist, nicht so sehr in die Richtung all der neuen medialen Phänomene, wo Leute vielleicht keine journalistische Ausbildung haben, sondern unsere mediale Unterscheidung ist gegen die alten, gescheiterten Medien, die ihr Publikum, ihr Millionenpublikum in eine ideologische Verirrung und Verwirrung mit hineingetrieben haben und sich zum Teil, wichtiger Punkt, zum Teil von Macht gemacht haben, sich verabschiedet haben von der Machtkritik und sich zum Teil von Macht gemacht haben. Und natürlich gibt es in diesen neuen Medien skurrile Phänomene. Es gibt auch schreckliche Phänomene. Aber das aus meiner Sicht beunruhigendste und schädlichste Phänomen im deutschen Medienmarkt ist zwei Sendeanstalten, öffentlich-rechtlich, ARD und ZDF, 10 Milliarden Euro Zwangsgebühren jedes Jahr und über 10, 15 Jahre bei jedem großen Thema entweder falsch gelegen oder die Leute bewusst getäuscht.
Aber dieses Regelwerk, das du angesprochen hast, das ist ja schon ein Thema, in einer Unterscheidung zwischen zwei Journalismusgattungen, die es gibt, gegeben hat, nach wie vor gibt. Also zum Beispiel, ja, seit den 1950er Jahren aus den Vereinigten Staaten kommend, gibt es diesen erklärenden Journalismus, wie man ihn nennt. Da heißt es, es soll objektiv sein, es soll ausgewogen sein, ein Thema, es sollen immer alle zu Wort kommen, alle Aspekte berücksichtigt werden. Man soll sich nicht gemein machen mit einer Sache. Und wenn es Meinungen gibt, dann sind die gekennzeichnet als Leitartikel, als Glosse, als Kommentar, was auch immer, oder als Analyse. Und das ist eben der erklärende Journalismus. Und das andere Modell ist der Meinungsjournalismus. Also da wird nicht zwischen Meinung und Berichterstattung unterschieden. Das wird auch klar gesagt. Also da wird gesagt, wir haben halt diese Meinung und die vertreten wir. Beispielsweise machen das linke Medien, die gehen auf einer Demonstration mit und berichten dann, wie toll es war. Ja. Was würdest du sagen, konkret gefragt? Siehst du dich verpflichtet eher diesem ersten Modell oder würdest du sagen, du machst Meinungsjournalismus?
Ich sehe mich ganz klar in der Tradition des ersten Modells. Dieses erste Modell ist übrigens die Verpflichtung und Selbstverpflichtung, Verpflichtung zum Beispiel des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Das sind die Regeln, die sich der Journalismus gegeben hat. Gegen diese Regeln ist ja aus Sicht der Zuschauer über mindestens ein Jahrzehnt, wenn nicht mehr, strukturell und geradezu bösartig verstoßen worden. Deswegen erleben wir den Kollaps des Vertrauens in genau diese Medien. Diese Regeln sind natürlich alle vollkommen wertlos, wenn sie einfach nur als Schutzbehauptung dienen und man institutionell und strukturell dagegen verstößt, wenn man eben nicht mehr Journalismus macht, sondern Propaganda. Das ist das große Phänomen der Medienlandschaft in Deutschland, ist sowohl öffentlich-rechtlich wie privatwirtschaftlich Propaganda für exakt ein politisches Lager, das man sehr vereinfacht zusammenfassend als links-grün bezeichnen kann. Ich sehe mich mit meiner Reporterbiografie 10 Jahre in Kriegsgebieten, Chefredakteur unter anderem bei Bild, sehe mich ganz klar in der Tradition von Journalismus, der hingeht, schaut und den Menschen sagt, auf aufrichtige Weise und mit der bestmöglichen Version der Fakten, aber die man zur Deadline zur Verfügung hat, was dort ist. Und dann gibt es natürlich auch innerhalb dieses Genres Meinungen. Das Schöne bei News ist, diese Meinung, also wo bei News Meinung vorherrscht, könnte bei News gar nicht klarer sein. bei Achtung Reichelt ist ein reines Meinungsformat, aber gespickt mit unzähligen, hart recherchierten Fakten, die vielen Menschen die Augen öffnen, die sagen, ach, Atomkraftwerke sind gar nicht klimafeindlich. Das hat man uns aber 15 Jahre anders erzählt. Spannende Fakten, die wir da Woche für Woche mit enormem journalistischem Aufwand und finanziellem Aufwand recherchieren. Unser morgendliches Format, Deutschlands erfolgreichste konservative Morningshow, News Live, ist erkennbar ein Meinungs- und Diskutierformat für jeden Blinden erkennbar, beruhend auf Fakten und Nachrichtenlage, vollkommen abgegrenzt vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo mir ständig, und übrigens auch vielen privatwirtschaftlichen Medien, wo mir ständig Dinge als die Fakten präsentiert werden, die aber nur so durchzogen sind von Meinung, Propaganda und Spin.
Aber wo macht sie dann Berichterstattung? Also da macht sie Meinung, bei Achtung Reichel, in der Morgenshow, wo macht sie Berichterstattung? Also das ist ja gekennzeichnet, ne?
Wir machen faktische Nachrichtenberichterstattung ganz massiv auf unserer Homepage mit spannenden, großartigen Recherchen, an die sich sonst niemand rantraut, die sich Themen widmen, die, wie gesagt, Millionen Menschen, deswegen sind wir so erfolgreich, Millionen Menschen in ihrem Leben unmittelbar betreffen. Abgabenlast, Steuern, Umverteilung, NGO-Komplex, Migration, Energiepolitik, Industriepolitik. Wahnsinnig spannende, großartige, sehr aufwendige Recherchen. Und diese Recherchen fließen auch ein als Nachrichten- und Faktenbeiträge in unsere Sendung. Ja, also diese Sendungen sind durchaus ein Mischwesen, teilweise durchaus auch, kann man sagen, nach amerikanischem Vorbild. Ich liebe Fox News. Ja, bei Fox News kann man wahnsinnig viel lernen, sich wahnsinnig viel abschauen, besonders im politisch-medialen Kulturkampf mit den Linken, wie man das erfolgreich macht. Denn bisher gab es das ja in Deutschland erfolgreich nur von links. Natürlich gibt es diese Mischform bei uns. Nur ist bei uns ist vollkommen klar und transparent, wo stehen wir, wofür stehen wir, was sind die Meinungen der Menschen, die bei uns sprechen? Und auch dort, wo
ist
wir
Fakten präsentieren. Ist das schon Aktivismus eigentlich oder ist das noch Journalismus?
Nein, das ist Faktenjournalismus mit einer sehr leidenschaftlichen Komponente des Kommentierens und Einordnens. Das gehört ja auch zu den großen Lebenslügen des Journalismus, dass man zwischen dem reinen, puren Fakt und der Einordnung und da wiederum der Frage, wo dann die Meinung, die eigene Ansicht, die eigene Einfärbung, der eigene Erfahrungshorizont, Hintergrund, dass man dazwischen immer glasklar trennscharf trennen könnte. Ich möchte dazu ein Beispiel nennen, weil es mein liebstes Beispiel aus der deutschen Geschichte ist und du es angesprochen hast. Es gibt den großen Satz, ein Journalist sollte sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Er stammt von Hans-Joachim Friedrichs, Moderator der Tagesthemen. In der Nacht des deutschen Mauerfalls, 9. November 1989, hat Hajo Friedrichs die Tagesthemen moderiert und wusste, es tut sich was im Osten. Der Mauerfall, die Freiheit ist zum Greifen nah, aber es ist noch nicht so weit. Es braucht noch einen kleinen Schubs. Deswegen hat dieser großartige Journalist den Mauerfall verkündet, bevor er stattgefunden hat. Weil er wusste, die Menschen würden zur Mauer strömen und die Grenzposten überrennen. Der Mann, der für den Satz steht, man macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten, hat sich in einer der schönsten Stunden der deutschen Geschichte aus vollster Überzeugung mit einer Sache gemein gemacht, nämlich mit einer guten. Deswegen sollte man all diese eisernen und in Stein gemeißelten Sätze immer auch mit ein bisschen Spielraum betrachten. Und genau diesen Spielraum nehmen wir uns. Es ist bei uns aber, wie gesagt, vollkommen klar, wo wir stehen, was unsere Ansichten sind. Wir betreiben großartigen Journalismus. Oft kommentiere ich diesen Journalismus auf sehr leidenschaftliche Weise. Da kann meinetwegen auch jemand sagen, oh, das finde ich jetzt aber sehr aktivistisch, wie er das vorträgt. Das ist meine Meinung und sie ist klar erkennbar.
Also ihr sagt selber, ihr seid eine Alternative zum Mainstream. Ihr werdet so in eine Schmuddelecke gestellt, in Alternativmedium werdet ihr genannt. Seid ihr ein Alternativmedium?
Ich benutze das Wort Alternativmedium nicht, weil es natürlich vom linken politisch-medialen Mainstream ausschließlich genutzt wird, um ein sozusagen zu eins zu machen mit der Alternative für Deutschland, die AfD. Wir sind New Media, die alten Medien gehen unter. Wir sind eine neue Industrie.
Wir waren jetzt bei Journalismus allgemein. Ich würde jetzt gern zu den sozialen Medien kommen. Da gibt es dieses Zauberwort Algorithmus. Der wird, so habe ich das verstanden, nach zwei Kriterien im Wesentlichen ausgespielt. Nach Verweildauer, also wie lange schaue ich zu, und nach einer Interaktion, also gibt es Antworten, gibt es Likes, wird es gespeichert und so weiter. Und da gibt es eben Studien, die zeigen, Dieser Algorithmus wird genährt vor allem durch Emotionen wie Angst, Wut, Empörung und Schock. Und das ist natürlich, wenn man polarisiert, funktioniert das natürlich. Konkrete, provokante Frage, arbeitet ihr konkret mit diesem Algorithmus, mit dieser Emotionalisierung und Polarisierung?
Also diese ganze Algorithmus-Lüge, dieser ganze Algorithmus-Bullshit wird ausschließlich von Menschen verbreitet, die meistens in ihrem Leben nie mit Tech zu tun hatten, in den allermeisten Fällen nie gearbeitet haben, Teil von Politik, NGO-Milieu sind, linksradikal sind, keine Ahnung haben, wovon sie da reden und nichts mehr fürchten als den Aufstieg neuer Medien. Wenn Menschen das Wort Algorithmus sagen, haben sie in den meisten Fällen keine Ahnung, wovon sie reden, keinen Beleg für das, was sie behaupten.
Aber das, was ich gesagt habe, das stimmt schon, ne? Mit diesen zwei,
es geht nach also Verweildauer. Dass das zwei Treiber des Algorithmus sind, das zweifle ich nicht an. Den zweiten Teil, dass das alles so schrecklich negativ ist, dass es nur Wut, Empörung und so weiter, halte ich für eine Kernbehauptung des linken politisch-medialen Milieus, das nicht möchte, dass neue Mehrheiten entstehen und neue Reichweiten entstehen, die sie nicht kontrollieren. Deswegen diskreditieren sie Menschen, die auf Social Media sich selbst äußern, Social Media insgesamt. Sie hassen Elon Musk, sie hassen, dass sie nicht mehr die Gatekeeper-Funktion innehaben, sie hassen, dass sie nicht mehr über ihre Politgremien Mehrheiten kontrollieren, Zugang zu Nachrichten, Fakten kontrollieren. Deswegen verwenden sie eine absurde propagandistische Behauptung, diese ganze komische neue Reichweite wird nur getrieben von Menschen, die sehr wütend sind. Man sieht ja, wie gut gelaunt bin. Ich liebe diesen Kulturkampf mit diesen Leuten. Ich sage aber auch ganz klar, ist auch mit mein Schönstes, ihre Spins zu entlarven und zu offenbaren. Mhm. Und einer ihrer wichtigsten und auch gefährlichsten Spins ist, Social Media ist des Teufels und nur getrieben von Wut gegen das Richtige. Das ist eine der Kernbehauptungen des Kulturkampfs und ist eine der Kernbehauptungen des Klassenkampfs, der von oben nach unten geführt wird. Von Eliten gegen neue Reichweiten, weil diese Leute nichts mehr fürchten als neue Reichweiten. Ganz kurzer Punkt, warum fürchten diese Leute nichts mehr als neue Reichweiten? Weil ihr Geschäftsmodell die Umverteilung ist. Diese Menschen haben ihre Hände ständig, egal ob Politik oder Medien, in den Taschen anderer Leute. Und nichts fürchten sie mehr als Medien, die diese Modelle von Umverteilung von Gebühren und Steuern hinterfragen, aufzeigen, entlarven. Warum? Weil diese Leute davon leben. Deswegen kommen sie mit ihren komischen Algorithmenbehauptungen, von denen sie keine Ahnung haben. Wenn sie davon Ahnung hätten, würden sie in einem erfolgreichen Tech-Unternehmen arbeiten und nicht versuchen, neue Medien zu zensieren.
Also lassen wir es mal dahingestellt, ob es jetzt Wut oder Empörung, Angst, was immer ist, ja, oder Emotion. Aber würdest du anerkennen, dass es sehr wohl gibt, diese Begriffe Echokammern, Rabbit Hole? Also, was meine ich? Wenn wir uns zurückerinnern in den 80er Jahren, da hat es gegeben die Peter-Alexander-Show. Ja, das habe ich mir angeschaut, da hat es Quoten gegeben von 80% mit 60 Millionen Zuschauern. Wetten das 35 Millionen. Und auch die Nachrichtensendungen hatten Millionen von Zuschauern. Das hatte so einen wohlfahrtsstaatlichen Charakter, weil alle an einer Öffentlichkeit teilgenommen haben. Also nicht in einer Echokammer, sondern alle haben gewusst, was los ist und haben diskutiert, aber sozusagen in einem gemeinsamen öffentlichen Raum. Und jetzt gibt es eben diese Echokammern. Teilst du das, dass es die gibt und siehst du sie, würdest du sagen, man kann es auch kritisch sehen oder dass damit auch Gefahren verbunden sind oder sagst du, das ist toll oder das gibt es gar nicht?
Also ich zweifle grundsätzlich nicht an, dass es das Phänomen Selbstbestätigung durch Algorithmus gibt. Punkt. Das existiert. Halte ich es für ein gesellschaftlich relevantes Phänomen? Nein, nicht einmal ansatzweise. Ich halte es für Teil eines politischen Kampfbegriffs und Kampfspins, der den Aufstieg neuer Mehrheiten verhindern will. Du hast Peter Alexander und Wetten, dass gesagt. Zu Peter und Alexander und Wetten, dass gehörten ja auch Tagesschau und Heute. Genau. In ARD und ZDF mit gewaltigen, bis heute leider gewaltigen Einschaltquoten. Auf diese Medien konnte man sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt verlassen. Sie waren Journalismus und Machtkritik. Sie haben hinterfragt, was die Mächtigen tun. Sie haben ihre journalistische Arbeit gemacht. Es gab, und der Zeitpunkt ist schwer zu terminieren, ich glaube, die Flüchtlingskrise spielt eine ganz gewaltige Rolle. Das Thema Energie, Klima spielt eine gewaltige Rolle. Auch das Thema Corona spielt eine gewaltige Rolle. Es gab einen Zeitpunkt, und das hat sich dann weiter eskaliert, an dem sich weite Teile der Medien gegen ihr Publikum gewandt haben und sich der Politik, den Mächtigen, angeschlossen haben. Ganz massiv beim Thema Migrationskrise, ganz massiv beim Thema Corona-Pandemie, wo die Leute, die nur Fragen gestellt haben, wo das Wort Skepsis kriminalisiert wurde. Das ist der Grund dafür, dass diese Medien sich selber in die Luft gejagt haben, weil Menschen sehen, das, was mir da Jahrzehnte erzählt worden ist, stimmt nicht. Die deutsche Energiewende existiert so nicht. Wind und Sonne schicken eine Rechnung. Die Energiewende macht mich ärmer. Die Impfung hatte Nebenwirkungen. Da kommen keine Fachkräfte. Die Medien haben mich strukturell belogen. Und die größten und gefährlichsten Echokammern unserer freien westlichen Demokratien sind die Hauptstädte mit ihren Redaktionen, die sogenannten Hauptstadtjournalisten, wo man sich aus Gefallsucht, Access Journalism, dem Bedürfnis nach Nähe zu Macht, in all unseren Ländern, teilweise bei überlappenden Themen, gleichzeitig und mit einer Aggressivität und Brutalität irgendwann gegen die eigenen Zuschauer Märchengeschichten und Propaganda erzählt hat und den Leuten versucht hat einzureden, was sie denken sollen, was sie empfinden sollen, was sie sehen sollen, was sie fühlen sollen und auch was sie nicht gesehen haben. Sie sehen hier Messergewalt von Migranten, das existiert nicht, gehen Sie bitte weiter. So, inzwischen, wir haben, der Faktencheck hat es überprüft, Messergewalt hat mit Migration nichts zu tun, wer das behauptet, ist ein Recht, wollen Sie etwa ein Rechtsextremer sein? Einschüchterungsmedien, das ist die gefährlichste Echokammer, die es medial gibt. Wir sind eine Befreiungsbewegung und das mit der Emotion, was du gesagt hast, stimmt natürlich voll und ganz. Aber die Emotion, die unsere Reichweite treibt, ist Liebe, ist Dankbarkeit. Die Menschen sind unendlich dankbar. Wir haben Millionen Zuschauer inzwischen, 18 Millionen Menschen im Monat, die News konsumieren, die uns konsumieren aus Liebe und Dankbarkeit dafür, dass wir ihr Leben ernst nehmen und sie befreien aus dieser medialen Bevormundung. Mhm. Wir bei News sind eine mediale Befreiungsbewegung und Deutschlands größte journalistische Love-Brand, während für die anderen Medien, viele andere Medien, oft nur noch Misstrauen bis hin an der Grenze zur Verachtung übrig geblieben ist.
Ich würde jetzt gerne einen Switch machen, wenn es okay ist, und kommen zur Blattlinie. Also ich habe es eingangs erwähnt, Wikipedia bezeichnet euch als rechtspopulistisch und rechtskonservativ, wie Fox News. Bist du rechtspopulistisch?
Also erst einmal habe ich eine tiefe Faszination für den Populismus. Mein liebster Populist ist jetzt aber dummerweise ein traditionell Linker, ein Sozialdemokrat, nämlich Gerhard Schröder. Kinderschänder wegsperren und zwar für immer und hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Es gibt begnadete Populisten in der Politik. Die meisten begnadeten Politiker, Strauß, Reagan, Schröder, Schmidt, Sebastian Kurz, haben eine große Fähigkeit für Populismus, für das Populäre, ja, für die Verknappung, für die Emotionalisierung. Der Populismus wird nur als Vorwurf verwendet, auch da wieder, um neue mediale Mehrheiten und Reichweiten zu verhindern. Deswegen hört man dieses Wort rechtspopulistisch immer so. Mhm. Für all das, was Populismus beinhaltet, habe ich eine geradezu studienhafte, tiefe Begeisterung. Und ich liebe den Satz, der Erfolg hat. Ich liebe die Vereinfachung. Dazu aber ganz kurz. Es gibt ein tolles Zitat von Konrad Adenauer. Und der hat gesagt, der Vorwurf Populismus will ja davor warnen, meistens von links Dinge einfach zu betrachten. Ja? Und Konrad Adenauer hat gesagt, wenn man die Fähigkeit hat, in die Tiefe zu blicken, dann werden die Dinge ganz einfach. Wovor will man Menschen fernhalten mit diesem ständigen Vorwurf Populismus, Populismus? Wir landen wie so oft beim Geld und bei der Umverteilung. Ich soll nicht merken, dass nehmen wir wieder das Thema Migration, wenn mehr Menschen kommen, dass weniger Wohnraum für die da ist, die schon da sind. Ich soll glauben, das ist aber zu einfach, das ist aber populistisch. Wenn Geld umverteilt wird, soll ich gar nicht merken, dass für mich weniger bleibt. Das ist aber Populismus. Nein, das ist eine ganz legitime Vereinfachung. Wenn für aber mehr Menschen dasselbe Geld da ist.
Grenzen in dieser Vereinfachung?
Natürlich gibt es Grenzen. Ja, es gibt im Journalismus immer Grenzen.
Weil es bleibt ja auch auf der Strecke, um etwas verständlich zu machen.
Gar keine Frage. Und um es gar zu keine verknappen. Frage. Man darf es nicht verfälschen, aber natürlich darf man vereinfachen. Ja, natürlich darf man vereinfachen. Die Vereinfachung, die Zugänglichmachung von sehr komplexen Sachverhalten ist eine überragende Pflicht des Journalismus, zumal die Politik, und wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit Politik, Menschen sehr oft als eines ihrer Hauptinstrumente einreden will, die Dinge sind so kompliziert, du beschäftigst dich damit mal lieber nicht und frag bitte auch nicht, was mit deinem Steuergeld passiert, das ist viel zu kompliziert. Okay. Und es hat auch gar nichts mit deinem Steuergeld zu tun, dass wir auf einmal Radwege in Peru davon bezahlen, dadurch wirst du nicht armer.
Julian, ich habe mir das angeschaut, auch deine Beiträge, ja? Also wenn man es vergleicht mit Rechtspopulisten, ja, wenn wir bei dem Thema bleiben, also das sind natürlich in Österreich FPÖ, in Deutschland AfD, gibt es international natürlich andere Gruppen. Also da habt ihr einiges gemeinsam. Ihr geht es gegen die Grünen, gegen Sozialisten, gegen Linke. Ihr seid.
Ich war aber schon gegen Sozialismus, bevor es die AfD gab. Nur fürs Protokoll.
Ja, okay. Migrationskritisch, gegen illegale Migration, gegen Islamismus, gegen Klimahysterie. Es gibt ein Thema, wäre ich drauf gekommen, bitte korrigiere mich. Da gibt es irgendwie gibt's Unterschiede. Also FPÖ und AfD sind doch relativ klar pro-russisch.
Ja.
Jedenfalls, wenn ich pro-russisch, jedenfalls klar gegen die Ukraine, also gegen Selenskyj und so weiter, wird als Feindbild hochstilisiert. News und du, mein Eindruck ist, ihr tut es euch da ein bisschen schwer. Also ihr haut beide auf die Regierung in Deutschland hin. Ja, das habt ihr gemeinsam. Aber ihr geht es nicht gegen die Ukraine, ihr geht es halt gegen Deutschland, weil die nicht fähig sind, sich selbst zu verteidigen, weil sie auf die Amerikaner angewiesen sind. Aber ist das ein klarer Unterschied zu den sogenannten Rechtspopulisten und euch und dir und News? Also bei Klima, Migration und so weiter gibt es inhaltliche Überschneidungen, aber beim Thema Russland, Ukraine seid ihr doch auf der Seite des Westens?
Es gibt in diesem ganzen rechten Lager, und deswegen tue ich mich auch schwer, mich dazu zu ordnen, weil es sehr diffus geworden ist. Ich habe gar kein Problem, mich zuzuordnen bei Franz Josef Strauß und Ronald Reagan. Mhm. Ja, das ist meine Sozialisierung.
Sind aber keine Rechtspopulisten gewesen.
Na, natürlich, das war, also Franz Josef Strauß, Entschuldigung, da redest du es jetzt schön. Franz Josef Strauß hat gesagt, rechts von der CSU kommt nur noch die Wand, beziehungsweise gar nichts mehr. Mhm. Und niemand hat populistischer,
aber Rechtspopulismus ist ja ein Begriff.
Entschuldigung, ne, es ist ein linker Kampfbegriff, Gerald. Das ist das, was du verstehen musst. Natürlich war Franz Josef Strauß rechts und natürlich war er Populist. Genauso wie Gerd Schröder Sozialdemokrat und Populist ist. Immer zu tun, als wer definiert denn jetzt...
Das ist ein Linkspopulist, Schröder, quasi.
Ja, aber der Populismus ist im sowohl im Journalismus, aber auch in der Politik ein vollkommen legitimes Instrument. Es wird ja nur als Vorwurf, es wird ja ausschließlich als Vorwurf vorgetragen und behauptet von Leuten, die mediale, kulturelle Hegemonie wollen, die nicht wollen, dass das, was sie behauptet haben, was viel davon gelogen war, irgendwo angezweifelt wird, die nicht wollen, dass sich jemand ihrem sagenhaften System von Umverteilung widmet. Natürlich war...
Aber,
so, jetzt kommen wir zu rechts und deiner Frage.
Und gibt es einen Unterschied News, bei Ukraine und Russland zu den Rechtspopulisten, nämlich weil ihr pro Westen seid?
News ist tief verankert im freien Westen. Mhm. News ist tief verankert in der Idee von freiheitlichem Individualismus.
Also ihr seid pro Ukraine.
Wir sind tief verankert im freien Westen und in dem Gedanken, dass Völker frei sind und nicht überfallen werden sollten von ihren imperialistischen Nachbarn. Ich persönlich habe vor Putin, glaube ich, angefangen 2008 zu warnen. Da galt ich in Deutschland noch als alter, kalter Krieger. Wladimir Putin ist ein alter KGB-Mann.
Das ist ein Kriegsverbrecher.
Ob Wladimir Putin ein Kriegsverbrecher ist, ist doch die Frage schon absurd. Natürlich ist Wladimir Putin in oberster politischer Verantwortung nicht nur für Kriegsverbrechen, sondern vieles deutet da, ich habe sie selber miterlebt. Ich habe als Reporter die Bombardierung von Kindergärten in Syrien erlebt durch die russische Luftwaffe. Ich habe schon über Putin als Kriegsverbrecher gesprochen, als noch nicht jeder 18 Ukraine-Flaggen in seinem komischen Social-Media-Profil hat und das dann für Mut gab. Oh, ich mache nochmal 3 Ukraine-Flaggen. Ja, das ist für mich, wir haben eine tiefe Verankerung im Freien Westen. Wie gesagt, meine persönliche Prägung, Reagan, Churchill, Franz Josef Strauß, Helmut Kohl auch in gewisser Weise. Und jetzt kommt's, jetzt wird's interessant. Es gibt in dem Lager, im rechten Lager, ja europaweit, es gibt die russlandfreundliche FPÖ, es gibt die russlandfreundliche AfD, es gibt Hardcore im Westen verantwortet Giorgia Meloni, großartige Frau. Es gibt Geert Wilders, großartiger Typ, tief im freien Westen verankert. Bei Le Pen weiß man es jetzt noch nicht ganz so genau, schweigt aber ein wenig sibyllinisch.
Aber FPÖ und AfD siehst du als pro-russisch und damit kritisch?
Damit, ich sehe sie dort dominant verankert. Ich glaube auch, dass dort gewaltige Kämpfe, innere Kämpfe, Flügelkämpfe stattfinden. Bei der AfD kann ich es besser beurteilen als bei der FPÖ.
Und gibt es bei wichtiger FPÖ Punkt, und AfD sogenannte Witting oder Unwitting Agents, wie es in der Geheimdienstsprache heißt? Also das heißt, das sind NGOs, Organisationen, Gruppen, Parteien auch manches Mal, die pro-russische Narrative in Europa verbreiten, sind AfD und FPÖ pro-russische Agents?
Also aus meiner Sicht gibt es keinen Beleg dafür und ich würde als Journalist immer gerne Belege sehen, dass sie es im geheimdienstlichen Sinne sind.
Nicht im geheimdienstlichen, sondern im...
Klar, aber deswegen, Gerald, das ist doch politisches Game. Wenn ich sage, ich kann doch als Politiker sagen, die AfD spricht wieder Kreml. Oder ich kann als Politiker sagen, wir haben Informationen vom Bundesnachrichtendienst, dass die AfD spricht wie der Kreml. Das sind doch unterschiedliche politische Aussagen. Mit der einen sage ich, die sind eigentlich Teil, die sind unterwandert, was übrigens die politische Linke immer war, unterwandert vom Kreml. Lass uns das nicht vergessen.
Aber es gibt Verfassungsschutzberichte, die das
Ja, aber der Verfassungsschutz in Deutschland ist einfach ein diskreditierter, hochideologisierte, inzwischen, ja, muss man sagen, fast Kampfbehörde gegen die Opposition. Da kann man, die haben sich durch ihre eigenen Urteile so diskreditiert, dass ich es nicht mehr wirklich ernst nehmen kann. Ich glaube, manche in der AfD und in der FPÖ erzählen ein Kreml-Zeug, was ich persönlich als jemand, der tief im Freien Westen verankert ist, irgendwas zwischen befremdlich und manchmal sogar abscheulich finde. So. Aber ich lehne zutiefst ab, die Weaponization, also sozusagen dieses ganze Geheimdienstsprachliche und so zu tun, als wäre das nachgewiesen ein Arm Moskaus. Das mag an manchen Punkten sogar so sein, aber dann zeigt mir die Beweise und behauptet nicht etwas mit eurem Spin-Geraune, gibt es aber jetzt schon. Zum Beispiel gab es da ja, die AfD stellt Anfragen zur kritischen Infrastruktur in Deutschland. So, warum? Weil die kritische Infrastruktur in Deutschland eine Katastrophe ist, absolute Katastrophe ist. Jetzt wird behauptet, der Geheimdienst hat Hinweise darauf, die arbeiten eine Targetlist aus Moskau ab. Ja, weil auch Moskau interessiert sich für die kritische Infrastruktur. Also erstens, die Stromverteilerkästen in Deutschland, die findet Moskau auch ohne die AfD. Aber sollte das so sein, ist meine Forderung als Journalist einfach immer ganz einfach. Zeigt mir die Beweise. Zeigt mir die Beweise. Ansonsten halte ich es einfach für politischen Spin.
Ich komme jetzt zu einer sehr kniffligen Frage, die jetzt irgendwie relativ neu ist. Ja? Und zwar... Es gibt diesen Narrativ, ich habe das erzählt, diese Erzählungen, russische Erzählungen. Ja. Und ich möchte vorausschicken, ich halte fest, ich habe das so verstanden, ihr seid pro-westlich und auch pro-Trump jetzt, weil der ist ja der Anführer der westlichen freien Welt.
Ja, pro-Trump ist ein bisschen vereinfacht.
Okay, sehr vereinfacht, aber man muss ja vereinfachen. Ja. Es war ein bisschen populistisch, ja. Gut.
Der Journalismus Populist.
Eine Schlüsselrolle in diesem russischen Narrativ spielt ein gewisser Alexander Dugin, das ist ein Philosoph, Politologe, der hat diesen Narrativ des Neo-Eurarismus entworfen und hat da zusammengeworfen die Theorie des großen Austauschs aus Frankreich, da sind auch die Identitären, die das propagieren, und die Theorie der neuen Weltordnung von einem US-amerikanischen Rechtsextremisten, Rechtspopulisten, und hat das eben zusammengeworfen. Mhm. Und da geht sehr viel um Globalisten, das ist ein Wording, an dem man das erkennt, und um eine westliche Weltverschwörung. Und die Geschichte sagt also, diese Globalisten in Weltgesundheitsorganisationen, in der UNO, in internationalen Organisationen, IWF und so weiter, die haben da so eine liberale Elite gebildet und eine Verschwörung und wollen die nationalen Identitäten zerstören und unterwandern. Und das erzählen die Russen, das erzählt die AfD, das erzählen auch Identitäre, auch Teile der FPÖ, Rechtspopulisten. Was hältst du von dieser Erzählung? Weil es ist ich könnte mir vorstellen, du hast schon eine Affinität zu diesem Thema mit Zerstörung der traditionellen Identitäten, aber es ist halt von einem Russen entworfen.
Also ich würde erst einmal anzweifeln, dass dieses Gedankengebilde ausschließlich von einem Russen entworfen ist.
Der hat es zusammengeführt. Ne?
Der hat es zusammengeführt und über jetzt die komplette Zusammenführung, also ein komplettes ideologisches Gebilde von der Ideologie von einem Mann, von dem ich noch nie in meinem Leben Wort gelesen habe, würde ich mich jetzt nicht qualifiziert fühlen, mich zu äußern. Wo ich mich sehr qualifiziert fühle, mich zu äußern, ist, dass ich glaube, es gibt eine global agierende Elite, die geprägt ist, unter anderem derzeit von einer großen Nähe zu Jeffrey Epstein, die mich wundert, wo ich Berührungspunkte zu Jeffrey Epstein von Downing Street über den Buckingham-Palast, über den norwegischen Königspalast, über die wirtschaftliche Elite Deutschlands, über die Chefetagen der Deutschen Bank sehe, überall bis über Bill Gates. Mich als normalen Bürger wundert einfach, dass so viele sehr reiche, sehr mächtige Menschen alle zusammenlaufen bei jemandem, der quasi die Schändung von Kindern als Geschäftsmodell betrieben hat. Wundert mich erstmal, ja. Zeigt mir als kritisch denkenden Journalisten auf, dass es dort möglicherweise ein Phänomen gibt, dass es dort etwas zu verbergen gibt. Mehrere Mitglieder der Trump-Regierung, die da drin hängen, der Präsident von Harvard, Bill Clinton, alle haben als sozusagen gemeinsamen Nenner ihre nachgewiesene Nähe zu Jeffrey Epstein, Besucher auf dieser Insel, Stephen Hawking, ist etwas,
was... Verwendest du den Begriff Globalisten?
Ich verwende den Begriff nicht, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich glaube, er ist einer antisemitischen Deutung sehr leicht und sehr plausibel zugänglich. Ich glaube nicht, dass jeder, der ihn verwendet, dafür wird er zu sehr auch in Israel verwendet, dazu wird er zu sehr im Republikanerlager in den USA verwendet. Ich glaube nur, dass man als Deutscher da schon eine gewisse Sensibilität haben sollte, deswegen verwende ich ihn nicht. Gibt es auf dieser Welt sinistere Institutionen, die versuchen, nationale Identitäten zu zerstören und damit sozusagen einen eigenen Power Grab betreiben? Oh ja, oh ja. Davos betrachte ich in weiten Teilen so, was da passiert. Die WHO betrachte ich in weiten Teilen so. Unzählige...
Aber glaubst du, dass das, also ich verwende jetzt den Begriff, dass das Globalisten sind, eben, dass deswegen, das so eine Art Weltverschwörung...
Also nicht Globalisten, aber so eine... Das ist doch vollkommener Quatsch. Kein normaler Mensch glaubt doch an eine Weltverschwörung. Also ganz im Ernst, okay. die Frage ist eine Beleidigung. Ja? Also glaube ich an eine Weltverschwörung? Welcher Idiot glaubt denn an eine Weltverschwörung? Ja? Dass alles irgendwie zusammenhängt und alles irgendwie gesteuert wird. Da ist man dann schon sehr, sehr schnell bei den Weisen von Zion und tiefem Antisemitismus. Meistens zumindest. Mhm. Ja? Etwas, was ich verabscheue. Aber... Gibt es seltsame Überschneidungen zwischen Eliten, die verbunden sind von einigen Themen, Klima-, Weltgesundheitsorganisationen, die immer wieder auftauchen an manchen Punkten, die verbunden sind über Personen wie Jeffrey Epstein? Es ist doch schon komisch, dass der Chef von Davos gerade zurücktreten musste aufgrund seiner Nähe zu Jeffrey Epstein. Das sind ja Dinge, da kann man doch berechtigte Fragen stellen. Es ist doch seltsam, dass Bill Gates...
Ja, wobei den Spiegel, viele müssen nur zurücktreten, Spiegel, allein weil sie mit dem mal irgendwo in einem E-Mail genannt wurden.
Nein, ja. Das stimmt an der Stelle einfach nicht gerade.
Okay.
Der Chef von Davos musste aufgrund zahlreicher E-Mails über sehr, sehr, sehr verstörende Sachverhalte mit Jeffrey Epstein zurücktreten. Das finde ich erstmal komisch. Ich
finde komisch, in anderen Fällen,
dass Jeffrey Epstein diesen Kontakt mit Bill Gates hat, der dann wiederum dieses Thema Pandemie, Gesundheitsvorsorge hat, den Spiegel mit mehreren Millionen Euro in Deutschland finanziert und der Spiegel am Ende nur noch Dinge schreibt, die einer gewissen politischen Agenda dienen. Das sind alles Dinge, die man als kritischer Journalist schon sehr befremdlich finden sollte und die man sich anschauen sollte. Und dass sie sich so lange niemand angeschaut hat und dass Bill Gates mit all seinen Verstrickungen in der Pandemiezeit in den Tagesthemen, ich glaube, das längste Interview gegeben hat, was es dort gegeben hat. Es ist legitim, dass Menschen das hinterfragen und ich hinterfrage es auch, aber es hat nichts mit Weltverschwörung zu tun.
Wir kommen jetzt zu einer wirklich kniffligen Frage und zwar, wir haben zuvor gesprochen über Narrative, über Erzählungen. Ich habe erwähnt den von Alexander Dugin, diesem russischen Philosophen, entworfenen Narrativ mit den Globalisten und dieser Weltverschwörung von westlichen Eliten. Und das, was wirklich bemerkenswert ist, ist, dass der Anführer der freien westlichen Welt, US-Präsident Donald Trump derzeit, auch diese Begriffe verwendet. Er hat zum Beispiel gesagt, die Zukunft gehört nicht den Globalisten. Er will, dass die Amerikaner aus der WHO rausbringen. Er kritisiert die UNO, internationale Organisationen. Und vor 2 Wochen war in dieser Sendung der durchaus renommierte Experte Peter Neumann und der hat gesagt, auf die Frage, verwendet Trump russische Narrative, das ist natürlich eine sehr bemerkenswerte Frage, hat er gesagt, ja, wahrscheinlich schon. Er verwendet Narrative, die sehr gut zu russischen Narrativen passen, aber eben auch zu Narrativen der neuen Rechten in Europa, der Rechtspopulisten in Europa. Er spricht von Remigration und so weiter und so fort. Würdest du das auch so sehen, dass US-Präsident Trump russische Narrative zumindest weitererzählt oder verwendet, ob bewusst oder nicht? Und wenn ja, was passiert da momentan?
Ich halte das russische Narrativ für ein besitzstandswahrendes Politnarrativ. Ich glaube, dass russisches Narrativ inzwischen die beliebteste Formulierung ist, um abzuwehren aus politischen Eliten heraus, was diesen politischen Eliten am gefährlichsten erscheint. Nehmen wir das, was du selber gesagt hast, die nationale Identität. Die nationale Identität sollte so der Traum einer bürokratistischen, unproduktiven und am Arbeitsmarkt weitestgehend ungebrauchten europäischen Elite sollte aufgehen, in einer europäischen Gigantobürokratie namens EU. Das war nie das, worauf sich die Gründerväter der EU geeinigt haben. Das ist nie das, was irgendwer in diesem Land gewählt hat, nicht das, was jemand irgendwo in Europa gewählt hat. An der Spitze der EU sitzt eine Frau, die nie in ihrem Leben eine Wahl gewonnen hat. Als jemand, der sozusagen aus dem politischen Umfeld stammt, weiß, was das bedeutet. Die mächtigste Frau Europas, Ursula von der Leyen, hat nie eine Wahl gewonnen. Und diese Leute versuchen, ihre Besitzstände, die meistens was mit internationalen Organisationen, Bürokratismus und Umverteilung zu tun haben und mit gewissen Ideologien, bei denen diese Leute besonders sensibel und wütend reagieren, versuchen sie zu verteidigen gegen nationale, nicht nationalistische, nationale Identitäten und Bewegungen, die sagen, wir haben erkannt, das, was ihr uns als zu unserem Wohl verkaufen wolltet, macht uns arm, macht uns unsicherer. Und deswegen wollen wir es nicht mehr. Ich prophezeie, dass eine Austrittsbewegung aus der EU, die vollkommen legitim ist, wenn man sich den Bürokratismus der EU anguckt, die man natürlich lange wirtschaftspolitisch diskutieren will, die EU aber ja geradezu heraufbeschwört, ja, wir werden es mit einer Generation zu tun bekommen, die EU nur noch als Verarmungs- und Niedergangsprojekt kennt. Wir werden es mit einer massiven europäischen Anti-EU-Bewegung zu tun haben. Wer sagt da ständig russische Narrative? Natürlich die Leute, die von dieser Organisation, von diesem Bürokratismus profitieren. Die wollen aber nicht, dass darüber gesprochen wird.
Das ist jetzt schon irgendwie
und deswegen
kritisch.
Verteidigen sie. Ja, das ist schon sehr kritisch.
Ja, weil du bist doch pro dem Westen verpflichtet, der freien Welt, das hast du selber gesagt.
Aber hältst du
verteidigst
Gerhard,
jetzt
also hältst du allen Ernstes Brüssel für die freie Welt?
Aber
da bist du halt, auch einfach ein Medien, ein Polit-Rhino. Es tut mir einfach leid. Wer Brüssel für einen Garanten der freien Welt hält?
Also erstens habe
darauf
ich das
läuft
nicht
aber ja hinaus.
Na, ich rede davon, dass ich selbst mit eigenen Augen gesehen habe, mich damit beschäftigt habe, dass es diese russischen Narrative
natürlich sehr wohl gibt es sie.
Und die werden auch ausgespielt und sie werden natürlich von Rechtspopulisten verbreitet.
Es
und
sie niemanden,
führen dazu, dass sie bei uns in der Gesellschaft schon eine negative Kraft entwickeln.
Ihr seid alle besessen von russischen Narrativen, nachdem ihr 10 Jahre...
Die gibt's aber.
Gerald,
ja.
Ich sage jetzt ganz bewusst ihr und wer konfrontativ,
gut.
Aber in aller Zuneigung. 10 Jahre habt ihr nicht gesehen und nichts getan, dass Putin davor war, Europa zu überrollen. 10 Jahre habt ihr es ignoriert. Ihr wolltet.
Na, sag nicht ihr,
doch,
sag.
Ja, aber du stehst da ja, deine Herkunft ist auch verankert mit in diesem Milieu, dass
ja,
einfach, dass 10 Jahre da nichts getan hat. Dass bei der Krim noch gedacht hat, naja, die haben ja gar keine Hoheitsabzeichen. Naja, fahren wir nochmal nach Sotschi. Naja, wollen wir den Sport mal nicht politisieren. Dieses ganze gescheiterte Zeug habt ihr den Leuten erzählt. Jetzt seit 2021 habt ihr dann auch erkannt, oh, irgendwie komisch, was der Putin da macht. Und erzählt Leuten wie mir, die 2008 im Georgienkrieg standen, ihr Leben riskiert haben, gesagt haben, Putin plant was Komisches. Da habt ihr noch gesagt, alter kalter Krieger Reichelt, ja, der will wohl mit den Russen, das sind doch unsere Freunde jetzt. Der Putin spricht doch auch so schön Deutsch. Er spricht übrigens so schön Deutsch, weil er Deutsche verhört und gefoltert hat, nicht weil er Goethe so sehr liebt, nur mal kurz. Ja? Und jetzt habt ihr es erkannt, Gratulation, und kommt die ganze Zeit mit euren russischen, ja auch das, ich habe vor russischen Narrativen gewarnt, als sie noch in kleinen Clubs gespielt haben, in Tiflis, in Tsinvali, im Kaukasus und so weiter. Ich weiß, dass es russische Narrative gibt, aber nicht alles, was Ursula von der Leyen nicht passt, ist deswegen ein russisches Narrativ. Und nicht alles, was sozusagen der politischen Identität, mit der ja auch du groß geworden bist, ja, die Besessenheit geradezu von Brüssel. Ich habe große Zweifel an Brüssel. Da sind wir uns vermutlich uneinig.
Na, ich glaube, Brüssel ist ein.
Ja, aber also. Ihr glaubt, Brüssel ist per se ein Wohlstands- und Wachstumsprojekt. Ich halte es inzwischen für ein Verarmungsprojekt.
Also dieses
ich halte es für ein Unsicherheitsprojekt. So, und deswegen
nicht
gegen Brüsseler Bürokratismus zu sein, auch. Und ich erkenne, ich finde es auch vollkommen. Ich bin da auch deswegen, merkt man, ich bin kein Wutbürger, fang an zu toben oder so. Ich sage es mit aller politischen Leichtigkeit. Wir haben da unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Biografien. Es gibt ein Milieu, das verdient, weiß ich nicht, 17.000 Euro im Monat als Brüsseler Abgeordneter, obwohl er nichts kann, wofür du jemals auf der Welt 17.000 Euro bekommen würdest. Das ist ein Beamtenbarer mit Zehntausenden von Menschen, die nur noch sich selbst verwalten, die Bürokratismus und Regulierung schaffen, die unsere Kontinente zerstört, die gleichzeitig die Grenzen nicht schützt, die dafür sorgt, dass unsere Länder vom Islamismus teilweise geradezu überrannt werden. Und das halte ich für schädlich. Ich glaube, das muss reformiert an der Grenze zu zerschlagen und dann gerne unter den originalen Ideen neu aufgebaut werden. Mhm. Und nur weil Ursula von der Leyen sich davon bedroht fühlt, ist ist es noch lange kein russisches Narrativ, sondern einfach meine Meinung.
Julian, ich habe hier unzählige Themen, die wir leider nicht mehr behandeln können. Ich muss es jetzt durchfiltern. Zunächst einmal, es ist gerade Iran-Krieg. Wir müssen ganz kurz über den Iran-Krieg sprechen. Wo, also eure Blattlinie nochmal, über die haben wir ja gesprochen, wo würdet ihr euch da positionieren?
Ich persönlich halte Israel für die Frontlinie des Freien Westens. Ich habe als Reporter den Iran in Action erlebt, im Irak, in Afghanistan, in Syrien. Ich weiß, wozu dieses islamistische Monstrum, Mullah-Regime in der Lage ist. Und ich glaube, der Tag, an dem sie von der Erde getilgt sind, ist ein großer Tag für diese Welt.
Hatte Thilo Sarrazin recht oder anders gefragt, wohin entwickelt sich das mit dem Islamismus beziehungsweise mit dem sogenannten politischen Islam in Europa und insbesondere in Deutschland und Österreich?
Wir entwickeln uns in Ulbecks Vision von der Unterwerfung. Erstens, weil wir einfach einer Heerschar junger Männer, einer de facto an vielen Punkten islamistischen Armee die Tür geöffnet haben, statt unsere Grenzen zu verteidigen. Es war ein zivilisatorischer Fehler. Sebastian Kurz lag da historisch spektakulär richtig. Es wird viel zu wenig gewürdigt, was für eine besondere Rolle das war, an diesen Punkten zu widersprechen, gegen die Übermacht von Merkel, gegen die Übermacht des medialen Mainstreams. Kurz historisch richtig, die Leute, die die Tore geöffnet haben, lagen dort historisch falsch, selbstzerstörerisch falsch. Unsere Kinder zahlen den Preis. In den Schulen musst du dich inzwischen teilweise rechtfertigen, wenn du im Ramadan dein Pausenbrot isst. In Deutschland wirst du inzwischen aufgefordert, das heimlich zu essen, um die Kinder, die Ramadan halten, Klammer auf, was bei gewissen Altersgruppen auch schon ein Anzeichen von Islamismus sein kann, Klammer zu, um die nicht irgendwie zu verstören oder zu beleidigen. Wir haben ein doppeltes Phänomen, was für Europa brandgefährlich ist, der nicht aufhören wollende und nicht gestoppte Ansturm des Islamismus in unsere Sozialsysteme. Sozialsysteme ist natürlich das Lockinstrument. Am Ende ist es eine Eroberungskultur und Religion, die unterwerfen will. Und zweitens die scharfige Selbstunterwerfung Europas. Hier in Wien kann man ja drüber sprechen, nicht mehr zu sagen, wir schlagen diese Invasoren hier zurück. Wir wollen weiter in der christlich-abendländischen Kultur leben und wir schlagen den heranstürmenden Islamismus zurück, zumindest an unseren Grenzen. Wir bewachen unsere Grenzen. Das hat dieser Kontinent mal gemacht, aus purem Selbsterhaltungstrieb. Und dieser Kontinent hat es aufgegeben. Und ob man das noch demografisch zurückgedreht bekommt, da habe ich leider große Zweifel dran.
Gibt es einen Grünen oder eine grüne Position, bei der du sagst, die teile ich, da haben sie recht?
Es ist inzwischen vermutlich nicht mehr. Weil selbst sinnvolle grüne Positionen, es gibt ja kleine Überschneidungen. Ich habe ja mal Cem Özdemir gelobt für sozusagen grüne Klarsichtigkeit bei manchen außenpolitischen Themen. Und ja, die gibt es auch noch immer. Da kann man jetzt sehr granular werden, welche Waffensysteme sollte man aus welcher Schutzverantwortung für die Ukraine liefern. Das Problem ist einfach, die Grünen sind ein Elefantenvertrag. Da kommt der Rüssel durch die Tür, du siehst manchmal nur den Rüssel, aber hinten dran hängt halt der ganze Elefant. Ja? Und du kannst halt, es gibt halt nicht die eine vernünftige grüne Position, ohne dass du den ganzen Kram hinten dran, vor allem zerstörerische sozialistische Klimaideologie, mitbekommst.
Anerkennst du, dass wir jetzt, also es gab immer Klimaschwankungen in den letzten 4,6 Milliarden Jahren, seit es unseren Planeten gibt, in den letzten 10.000 Jahren gab es immer gleichmäßige Schwankungen seit 1960, aber einen Anstieg um 4 Grad Celsius und der ist menschengemacht. Teilst du diese Aussage?
Ich glaube, dass der Mensch und die Industrie, die der Mensch geschaffen hat, Auswirkungen auf das Klima haben. Da habe ich keine Zweifel dran. Schon beim Jahr 1960 bin ich nicht ganz so gutgläubig wie du, weil ich würde gerne mal die Sensorik über die Welt verteilt sehen, die 1960 das Klima gemessen hat. Ja, da habe ich große Zweifel dran. Ich glaube, das sind Interpolierungen und Modellierungen, die uns bei der Pandemie übrigens in schrecklichste politische Fehlentscheidungen geführt haben. Kinder wegsperren, nicht mehr in die Schulen tun, weil das Ergebnis von genau solchen Modellierungen, die wissenschaftlich waren, folgen sie der Wissenschaft. Da habe ich einfach als Journalist, ich betrachte auch meine Zweifel da als mein Berufsethos. Grundsätzlich glaube ich, dass es Veränderungen gibt, die durch die Existenz des Menschen und seiner Industrie auf der Erde passieren, auch beim Klima. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Können wir das Klima in 50 Jahren durch politische Maßnahmen beeinflussen? Können wir das? Und da habe ich sehr, sehr, sehr große Zweifel dran, weil ich sehe, dass das verlangen würde, ein globalsozialistisches Modell. Alle machen das Richtige, weil sie erkannt haben, was sind 50 für die große Utopie. Und ich sehe einfach, niemand auf der Welt geht das mehr mit.
Aber das
die Welt ist einfach Drill, Baby, Drill. Wir erzählen uns hier diesen ganzen Windradquark, schaffen auch noch die Atomkraftwerke ab, die ihr, glaube ich, gar nicht habt.
Aber was ist die Alternative?
Atomkraftwerke. Riesige, großartige, gewaltige, stolze Atomkraftwerke. Das ist das Allerwichtigste, um sozusagen diesem Bedürfnis gerecht zu werden. Jeder Mensch, der gegen Atomkraftwerke ist, ist nicht fürs Klima und soll mir das auch nicht erzählen. Ganz einfach, weil es die einzige Energiequelle ist, die diese Bedürfnisse, sollten sie vereinensnotwendig sein, überhaupt vereinen kann. Und ich sage, ein China, das 50 Kohlekraftwerke im Jahr eröffnet und wir erzählen uns in Deutschland, dass man immer den Fernseher nicht auf Standby machen soll, ist einfach deutscher Moralismus und nicht Politik. Und vor allem die entscheidende Frage ist ja, ist es nicht auch ein bisschen verrückt zu glauben, dass wir mit Dingen, die wir heute ultra granular, geradezu planwirtschaftlich regeln wollen, die Temperatur auf dieser Erde in 50 Jahren bestimmen können oder beeinflussen können? Könnte man das nicht auch für Größenwahn halten? Und ich persönlich halte es für ideologischen Größenwahn.
Lieber Julian, vielen Dank. Die Zeit ist leider schon um. Ich hätte, wie gesagt, noch unzählige Fragen. Wir können vielleicht eine zweite Folge machen. Wir können auch im Anschluss noch im Off plaudern. Ihnen, liebe Zuschauer, also zunächst Julian, vielen Dank, dass du da warst.
Große Freude und Ehre, danke dir.
Dankeschön, liebe Zuschauer. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir hören und sehen uns hoffentlich nächsten Donnerstag wieder. Vielen Dank. Boom, boom, boom.